Also das Erste ist, die ganze Leiterschaft muss davon ergriffen sein und sagen, wir wollen Neustart, wir wollen diese Wiederbelebung. Die Kultur einer dysfunktionalen Gemeinde will festhalten, was sie noch hat und bestraft Fehler. Ein klares Mandat da ist, wir bauen wieder auf und das sind die Richtlinien und da haben wir die Stärke dafür. Und hier ist wieder der Gründercast, ein Podcast für Ekklesiopreneure, Gemeindebauer und Gründer. Für Menschen, die Gemeinden gründen, entwickeln und multiplizieren wollen. Mein Name ist Klaus Schönberg, ich bin Referent für Gemeindegründung im Bund der Baptisten und verantworte den Gründercast.
Hallo, und mein Name ist Sebastian Ruskamp, ich bin Student an der Theologischen Hochschule in Elztal und ich habe heute die Ehre, Klaus Schönberg zu interviewen. Und zwar zu dem spannenden Thema Revitalisierung von Gemeinden. Klaus, was versteht man denn unter Revitalisierung? Was bedeutet das Wort überhaupt?
Revitalisierung kennen wir eigentlich umgangssprachlich auch vital. Da ist das Leben drin und Re ist das Wiederleben. Also Wiederbelebung bedeutet dieses Wort eigentlich genau. Ich gebe mal eine Definition aus meinem Buch, Basisbuch Gemeindegründung, welches im September diesen Jahres auf den Markt kommt. Revitalisierung, also Wiederbelebung, ist ein kontinuierlicher, methodenbasierter Transformationsprozess, um eine dysfunktionale, also ungesunde Kirche in eine gesunde und vitale Kirche zu verwandeln. In dem Prozess einer Revitalisierung wird die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde bewertet, dazu der gesellschaftliche Kontext untersucht und dann entscheidet sich im Idealfall die Gemeinde für einen moderaten, kontinuierlichen Gemeindeerneuerungsprozess. Mhm. Diesen Weg geht sie zusammen mit den bisherigen Leitern und Gemeindemitgliedern und wird auf dem Weg von Gemeindeberatern unterstützt. Und wenn der Prozess gelingt, verabschiedet sich die Gemeinde von toxischen Gemeindekulturen, dysfunktionalen Strukturen, hindernden Traditionen, weil sie eine neue Vision entwickeln will, weil sie zeitgemäße Formen und Ausdrucksweise von Gemeinden generieren will und sich am Ende des Prozesses selbst als vitale Gemeinde wiederzufinden.
Okay, wow, da waren jetzt sehr viele Fachwörter drin. Ja. Wir können das ja mal versuchen, so ein bisschen zu strukturieren. Was würdest du denn sagen, wann ist der Zeitpunkt gekommen, dass eine Gemeinde sagt, oh, wir müssen jetzt eine Revitalisierung machen? Gibt es da vielleicht irgendwelche Kennzeichen oder Warnzeichen oder Vorhersagen, die irgendwie sagen, jetzt geht's los, jetzt sollten wir diesen Prozess mal angehen?
Natürlich fällt es Gemeinden selber auf, dass es mit der Gemeinde vielleicht nicht mehr, schon lange nicht mehr so weiter gut geht miteinander. Aber nennen wir mal die Kennzeichen, die man bewerten kann, die offensichtlich sind. Aber bevor ich die Kennzeichen nenne, nochmal einen Blick ins Neue Testament. Dort gibt es allgemeine Ermahnungen von Paulus gegen Lieblosigkeiten, Spaltungen, Irrlehrer, den Abfall vom Glauben, Nachlassen im Gebet oder dass Gemeinden die erste Liebe verlassen hat. Das alles gibt es. Und besonders sieht man das vielleicht am Durchhalteappell im Hebräerbrief. Den Text kennen wir fast alle aus dem Hebräer 10, 23 bis 25. Da wird der Appell gegeben, lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken, denn er ist treu, der sie verheißen hat und lasst uns aufeinander Acht haben, einander anspornen zu Liebe und zu guten Werken und nicht verlassen unsere Versammlung, wie einige es zu tun pflegen. Ja, das ist die Situation, also die Liebe hat nachgelassen, gute Werke haben nachgelassen und die Leute kommen nicht mehr zum Gottesdienst. Ja. Das ist der biblische Befund. Eines der größten Kennzeichen oder Warnzeichen ist das trügerische Selbstbild der Gemeinde. Das Selbstbild von Gemeinden, die dysfunktional werden oder sind, ist das der treuen Gemeinde. Die Gemeinde denkt, dass sie treu ist, weil sie trotz ständigem Mitgliederschwund und Rückschlägen nicht aufgibt. Sie hat sich daran gewöhnt, dass es keine Taufen oder keine Kinderarbeit mehr gibt. Sie gibt nicht auch wenn die Kirche ohne Kontakte, ohne Dienste, ganz isoliert in einem Ort steht. Sie hält aber auch immer noch durch, wenn Gemeindeleitung, Musiker, Musikerinnen, Prediger, Kindermitarbeiterinnen das Rentenalter schon weit überschritten haben. Also ich übertreibe etwas. Aber die Gemeinde, die Erneuerung braucht, muss verstehen, dass Treue nicht darin besteht, auf die gleiche Art und Weise wie bisher weiterzumachen. Denn Treue zum Evangelium besteht vor allem darin, durch Evangelisation Glauben zu wecken, Jünger und Jüngerinnen auszubilden, die als Frucht wiederum Jünger hervorbringen und die nach Matthäus 25 das gegebene Investment von Gott, also ihre verschiedenen Talente, vervielfältigen. Das nochmal ganz allgemein, das Selbstbild der Gemeinde. Andere weitere Kennzeichen oder Warnzeichen sind, die Gemeinde ist im Wesentlichen auf ihren Selbsterhalt ausgerichtet. Also das heißt, alle ihre Energie oder Maximum der Gemeindeaktivitäten sind nur für sie selber. Mission findet kaum noch statt, manchmal ist die Gemeinde überaltert. Es gibt keine wirkliche innovative Gemeindekultur und auch die Gemeindeleitung gestaltet nicht die Zukunft, sondern verwaltet sie. Vor allem hat man keine Vision mehr für die Zukunft und die Gemeinde ist eigentlich in einem Schrumpfungsprozess. Wenn diese Kennzeichen findet man fast durchgehend in Gemeinden, für die ein Revitalisierungsprozess nötig wäre.
Würdest du dann sagen, dass wenn eine Gemeinde nach Matthäus 28 und Johannes 15 und Matthäus 25 sozusagen nicht numerisch, aber auch nicht geistlich wächst, dass dann schon Revitalisierung dran wäre? Oder würdest du sagen, es geht vor allem um diese toxischen Gemeindekulturen und vielleicht die Traditionen, die an einem Wachstum hindern?
Naja, es gibt ja immer, im Neuen Testament gibt es ja immer wieder die Aufforderung zur ersten Liebe, zur Hingabe, zur Leidenschaft, weil man spürt, dass Dinge nachlassen, dass die geistliche Temperatur in Gemeinden nachlässt. Und dass aus einer dynamischen, lebendigen Gemeinde eher was Traditionelles, Bewahrendes und dann in der Regel auch rückgängig Gemeinde wird. Aber sag da die Frage nochmal, ich glaube, ich habe sie nicht ganz richtig beantwortet.
ja, kein Problem. Und zwar, ob du sagen würdest, dass weil all diese Kennzeichen, die weisen so ein bisschen darauf hin, es geht nicht vorwärts. Also zu sagen, Mission findet nicht mehr statt, die Gemeinde ist überaltert, es gibt keine Innovation mehr, die Zukunftsfähigkeit ist in Frage gestellt. Und mit diesen drei Bibelstellen zusammen klingt es ein bisschen so, okay, die Aufgabe der Gemeinde ist es ja auch zu wachsen, Jüngerinnen und Jünger auszubilden. Und wenn das nicht mehr geschieht, ob man sich dann schon überlegen sollte, wir müssen schauen, brauchen wir was Neues, weil wir eben nur auf uns fokussieren.
Ich würde sagen, würde ich das sagen, dass eine Revitalisierung gibt es einmal als strukturierten Prozess und es gibt es aber auch gleichzeitig in vielen Gemeinden auch, die das erkennen, dass sie sagen, wir setzen einen neuen Fokus, wir wollen an der Stelle den Bunsenbrenner drunter halten, um dort wieder zu einem starken Leben zu kommen. Also das gibt es ja sowieso schon in vielen Gemeinden. Der Unterschied zum Revitalisierungsprozess ist es, dass er die gesamte Gemeinde in Blick nimmt, alle Prozesse untersucht und die gesamte Gemeinde in diesen Prozess einbindet und nicht nur einmal unter einen Aspekt des Ganzen den vorantreiben will. Dazu gehört, dass man, wenn man dort anfängt, neben dem strukturierten Prozess, dass man eben erkennt, was eine toxische Kultur ist. Kultur ist das, was wir leben. Kultur ist alles, was wir normal atmen, leben, tun. Wer die Kultur einer Gemeinde prägen will, muss in der Lage sein zu leiten. Da gibt es den berühmten Pastor McManus, der interkulturellen Mosaikgemeinde in Los Angeles. Und der sagt, die Leiterschaft muss sowas wie ein Kulturarchitekt sein. Als Kulturarchitekten personifizieren die Leiter die Werte und die Vision der Gemeinde. Also Kultur ist, was regelmäßig wiederholt und gefeiert wird und was regelmäßig geschieht, wird sichtbar und als kultureller Wert in der Gemeinde etabliert. In Gemeinden, die dysfunktional sind oder sogar sterbend Aspekte hat oder einfach eine Gemeinde, die mehr stolpert und stottert, hat Gemeinde oft eine gibt es in der Gemeinde oft toxische Züge. Also zum Beispiel gibt es in Gemeinden, die toxisch sind, eine Fehlerkultur statt eine Innovationskultur. Also eine Fehlerkultur bestraft Menschen, die etwas Neues ausprobiert haben und gescheitert sind. Solch eine Fehlerkultur sagt, du hast es nicht geschafft, einen neuen Versuch gibt es nicht, unser Vertrauen ist verbraucht. Also Fehler sind Ausschlusskriterium für Mitarbeit, für Zukunft. Eine Innovationskultur dagegen ehrt Menschen, die etwas ausprobiert haben und gescheitert sind. Sie sagt, hey, du hast 10.000 Euro gegen die Wand gefahren, du hast richtig was probiert, hat nicht funktioniert, macht aber nichts, neuer Versuch, finde raus, wie es funktioniert, wir vertrauen dir. Also zusammengefasst, die Kultur einer dysfunktionalen Gemeinde will festhalten, was sie noch hat und bestraft Fehler, also die und gibt Menschen keine Chance. Sie sagt, Fehler sind, und deswegen will dann keiner mehr was machen, weil die Leute Angst haben, Fehler zu machen. Und das ist etwas Toxisches und führt dazu, dass Gemeinde eben keine Veränderungen, keine Chancen mehr hat, weil die Leute dann eben sagen, ich kann mich nicht einbringen, da werde ich nur bestraft, wenn etwas nicht funktioniert.
Gibt es vielleicht aus der Bibel ein Modell, was für diesen Wiederaufbau stehen kann?
Ja, also man könnte so einen Revitalisierungsprozess oder Wiederaufbau anhand des Buchs Nehemia beschreiben. Man könnte sagen, hier ist eine biblische Blaupause dazu, weil hier weil im Buch Nehemia exemplarisch der gesamte Prozess des Wiederaufbaus hier der Stadtmauer von Jerusalem beschrieben wird. Dieser Prozess bietet also viele Vergleichspunkte mit einem Revitalisierungsprozess. Das Buch Nehemia beginnt ja damit, dass Nehemia die Nachricht bekommt, die Mauern von Jerusalem sind zerstört, das Volk lebt im Elend, wir sind schutzlos dem Ganzen ausgesetzt und unsere Feinde sind stark. Mhm. Und als er das hört, weil er es nicht wusste, trauert er, er klagt und legt sogar ein Sündenbekenntnis ab. Und es macht ihm tatsächlich etwas aus. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, dass die Leiterschaft oder die Veränderung bewirken, die müssen von dieser Not wirklich ergriffen sein, um dann zum Handeln zu kommen. Und dann gibt es so eine Art Kairos-Moment. Er ergreift, er betet und er ergreift, er sucht dann den Moment, er sucht einen Kairos-Moment, also einen Moment des göttlichen Eingreifens, um herauszufinden, ob er der Mensch ist, der die Mauern wieder aufbauen will. Weil ihn treibt das um, es lässt ihn nicht kalt. Und das ist, glaube ich, ein Hauptunterschied. Viele Menschen sehen, wie es in einer Gemeinde zugeht. Sie erkennen die Situation, aber sie klagen nicht darüber. Sie nehmen das klaglos hin sozusagen und es kommt nicht zu einer Leidenschaft für einen Wiederaufbau. Und beim Kairos-Moment, den findet man, und bei Nehemia ist es jetzt Gunst beim König und er bekommt lauter Vollmachtsbriefe, dass er die Vollmacht hat, wieder aufzubauen und kriegt er kriegt sozusagen ein robustes Mandat, nennt man das, um die Mauern wieder aufzubauen. Und das ist auch in einem Revitalisierungsprozess sehr wichtig, dass ein klares Mandat da ist. Wir bauen wieder auf und das sind die Richtlinien und da haben wir die Stärke dafür. Also meistens braucht man einen Leiter, manchmal einen externen Leiter oder Leiterin, die eine Vollmacht haben, die zielorientiert sind und durchsetzungsstark sind. Weil es gibt immer Leute, die wollen, dass es so bleibt, wie es ist, und die wollen keine Veränderung. Das nächste ist eine Art Kontextanalyse in Jerusalem. Also dort wird beschrieben, wie er von Mauer zu Mauer geht. Und dann sieht er, das ist kaputt. Er sieht traumatisierte und verängstigte Einwohner. Also er sieht genau, was sind das für Leute? Wer ist noch da? Mit wem können wir rechnen? Was ist genau das Problem? Und dann nach dem Kairos-Moment und nach der Kontextanalyse sucht er also Mitstreiter und Mitstreiterinnen. Und da nimmt er einfach die Hauseigentümer. Viele Häuser waren direkt an die Mauer gebaut oder in der Nähe der Mauer. Und er ermutigt sie und gibt ihnen eine Vision, diese Mauern wieder aufzubauen. Und gewinnt sie dafür und sagt, okay, das gelingt nur, wenn jeder mitmacht. Und dann wird halt beschrieben, wie jeder dann mit aufbaut und gleichzeitig noch ein Schwert in der Hand hat, um die Feinde abzuwehren. Aber eigentlich geht es um Teilhabe. Mhm. Es gelingt ihm, alle zu einer Teilhabe und zu einem gemeinsamen Ziel zu bringen. Und wenn du irgendwas anfängst, musst du Probleme lösen und dann Angriffe abwehren, Ungerechtigkeiten beseitigen, weil wenn was schief liegt und wenn etwas im Argen ist, dann ist vieles im Argen. Und gleichzeitig ist der Nemir ein Leiter mit Integrität. Also er verzichtet auf Steuereinnahmen und Gehalt, das er sich von Einwohnern hätte geben lassen, so weil er unabhängig sein will. Also hier an der Stelle Unabhängigkeit ist nochmal ein großes Thema. Und wenn Leiter integer sind, dann können sie auch nicht so leicht angegriffen werden. Ja, und ganz zum Schluss vollendet sich der Mauerbau. Sie ist ein starkes Zeugnis für Gottes Hilfe. Und dann findet am Ende so eine geistliche Erneuerung statt. Also das Gesetz wird wieder eingehalten. Es werden Gottesdienste gefeiert. Die Gemeinde tut Buße. Um es zusammenzufassen, wenn man einen Revitalisierungsprozess durchführen will, braucht man eine Leidenschaft für Gottes Anliegen, das Gebet eines zerbrochenen Herzens für genau das Projekt. Dann gibt es ganz klassisch eine strategische Planung nach Kontextanalyse und dann auch Ausdauer ohne aufzugeben. Also starke Resilienz braucht man dann. Und ähnliche Eigenschaft braucht jeder Revitalisierungsleiter, der eine Gemeinde wieder aufbauen will.
Wow, vielen Dank, Stefan. Das klingt ja echt richtig gut, an dem Beispiel von Nehemiah das einmal durchgegangen zu sein. Jetzt stelle ich mir gerade vor, jetzt sitze ich im Podcast und höre das so und ich merke vielleicht, oh ja, in meiner Gemeinde gibt es diese dysfunktionalen Strukturen, es gibt eine toxische Gemeindekultur. Was ist dann so der erste Schritt, mal ganz konkret? Wie kann ich anfangen, herauszufinden, ob ich in diesen Prozess einsteigen möchte und wie kann ich dann wirklich einsteigen in diesen Prozess der Revitalisierung?
Also der Prozess geht von oben nach unten und nicht von unten nach oben. Ohne eine Leitung, die das Ganze vorantreibt und auch die Vollmacht dazu hat, wird es nicht gelingen. Dann gibt es oft Spaltung, wenn es von unten kommt und dann probiert einer darum und dann fühlt der sich in Frage gestellt. Also das Erste ist, die ganze Leiterschaft muss davon ergriffen sein und sagen, wir wollen neu starten, wir wollen diese Wiederbelebung. Dann das Nächste, was sie machen, ist dann so eine Art Analyse der Wirklichkeit. Also sie gehen die Mauern sozusagen ab und sie schauen die Bereiche an und benennen sie. Das Ganze heißt Naming, also sie benennen das Problem und sagen, das sind unsere Herausforderungen und dann legen sie es der Gemeinde vor und die Gemeinde beschließt jetzt gemeinsam, diesen Prozess strukturiert voranzugehen. Das sind die zwei wichtigen Dinge am Anfang. Also die Leiterschaft übernimmt Verantwortung. Das Zweite, sie holt sich das Mandat der Gemeinde, ein robustes Mandat, das durchzuführen. Mhm. Sie bevollmächtigt die Gemeindeleitung, diesen Prozess auch zu priorisieren, das zum einzigen wirklichen großen Ziel zu machen. Und dann ist es wichtig, dass die Gemeindeleitung auch einen Coach einbezieht, der sie in dem ganzen Prozess begleitet und das Ziel im Auge behält mit all diesen Dingen. Also der Coach ist ganz wichtig, dass man externe Unterstützung hat. Und ein Modell, was dann wirklich hilfreich ist, der Gemeinde nochmal so zu zeigen für diesen Veränderungsprozess, das Komfortzonenmodell. Das sind drei Zonen. Da ist die Komfortzone, deren Aufgabe Sicherheit ist. Und eine Gemeinde, die Revitalisierung braucht, war zu lange in der Komfortzone. Das heißt, man hat das gemacht, was man kannte und wo man sich sicher fühlte. Und das hat man wiederholt. Was man nicht gemacht hat, war regelmäßig die Komfortzone zu verlassen, um die Lernzone zu betreten. Das ist die zweite Zone. Und die Lernzone bedeutet, dass man den Bereich der Unsicherheit, des Risikos betritt. Mhm. Und wenn die Gemeinde das tut, oder ein großer Teil, dann macht sie mutige Schritte und erweitert sozusagen ihre Komfortzone. Immer wenn ich was Neues lerne, wird meine Komfortzone größer und ich traue mir mehr zu. Und wenn ich das mehrfach mache, dann traue ich mir immer mehr zu. Und dann gibt es als Drittes noch die Panikzone, wenn du sagst, oh, jetzt sind wir zu schnell vorangegangen, wir haben folgende Probleme, dann geht man halt einen Schritt zurück, weil die Panikzone hilft, lähmt ja nur. Oder man läuft weg, klassisches Panikmodell, und dann geht man mit den Lernzone zurück. Wichtig ist also, der Gemeinde zu vermitteln, wir sorgen dafür als Leitung, dass ihr in der Komfortzone bleiben kann, aber wir sorgen auch dafür, dass wir regelmäßig jetzt die Lernzone betreten. Mit diesem Modell kann man Gemeinde in die Zukunft führen, indem man einerseits Sicherheit vermittelt, also das ist eure Gemeinde, das ist unsere Gemeinde, das sind unsere wichtigen Dinge, das kennen wir. Aber wenn wir Zukunft haben wollen, müssen wir gemeinsam neue Schritte gehen, und das werden wir auch tun. Dafür sind wir als Leitung jetzt da, und wir gehen 2 Jahre lang diese Schritte mutig. Um es praktisch umzusetzen, braucht man innerhalb der Gemeinde auch ein Prozessteam oder einen Prozessbeauftragten, die dafür sorgen, dass wir da auch klassisch dranbleiben, weil das Leben mal so ist, wie es ist. Und es gibt tausende von Ablenkungen auf der privaten Ebene, dann gibt es Konflikte, die nochmal hochkommen, die vielleicht nicht bearbeitet waren. Es gibt immer Querschläge, Rückschläge in diesem Prozess, und das Prozessteam oder der Prozessbeauftragte sorgt jetzt dafür, dass wir Schritt für Schritt gehen und uns nicht ablenken lassen. Und das Ganze muss auch fokussiert werden, dass wir sagen, 2 Jahre lang wollen wir genau an diesem Thema arbeiten, also auf allen Ebenen, vom Gottesdienst, von den Themen her, von den Kleingruppen, in dem, was wir praktisch machen. Also da, sie lassen sich nicht ablenken, wir machen da noch ein Konzert oder wir machen da noch eine Freizeit, sondern sagen, das ist genau der Prozess, den wir jetzt verfolgen. Und wenn der Coach mit eingebunden ist, dann treffen die sich regelmäßig mit dem Coach und gehen dann vielleicht alle 6 Wochen oder alle 2 Monate, kommen sie zusammen und sagen, wo stehen wir? Jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Wie weit haben wir das erreicht? Was ist unser Ertrag? Das ist ein kontinuierlicher, methodenbasierter Prozess, der dann am Ende zu einer Revitalisierung führen kann. Und gleichzeitig noch ist es wichtig, der Führung des Heiligen Geistes zu vertrauen. Also, dass man die Schritte dann auch, man spürt einfach, ob der Geist dabei ist oder nicht. Also man spürt, dass es nicht nur ein technischer Prozess ist, sondern ein geistlicher Prozess ist, wo der Heilige Geist sozusagen vorangeht und wir folgen ihm im Idealfall. Also es dann bedeutet ein Wiederentdecken einer von geistlichen Erfahrungen plus Methoden, plus eine Methodika, die zielorientiert ist.
Wow, jetzt haben wir schon viel gelernt von Nehemia und über die verschiedenen Schritte, die man machen kann und was da wichtig ist zu beachten. Klaus, die finale Frage ist für mich, was würdest du Pastorinnen und Pastoren sagen, wenn sie jetzt überlegen, okay, eine Revitalisierung ist dran, was würdest du ihnen sagen, um diese Berufung anzunehmen?
Sie brauchen zuerst eine innere Klarheit über ihre eigene geistliche Berufung, weil Berufung hilft, innerhalb Schwierigkeiten auszuhalten und Resilienz zu entwickeln, ohne auszubrennen. Also gibt es für dich da eine geistliche Berufung, dass du spürst, ja, das ist Gottes Wille, dem kann ich mich stellen, und ich spüre auch eine innere Bevollmächtigung durch den Heiligen Geist. Das Zweite ist, dass natürlich eine klare Berufung einer Gemeinde ist, diesen Prozess durchzuführen. Und das muss mit einem robusten Mandat verbunden sein. Also der Pastor oder Pastorin oder Leiter und Leiterin müssen ein klares Mandat haben. Ich soll diesen Prozess durchführen. Ich habe dafür Vollmacht. Und die Entscheidungen werden im Kern in einem Leitungsteam getroffen. Also der Prozess wird von der Gemeinde für 2 Jahre abgestimmt, aber innerhalb dieses Prozesses entscheidet die Leitung über die Schnelligkeit, Dynamik. Sie entscheidet, was sie dort macht, und lässt sich jetzt von einzelnen Stimmen, die mit Sicherheit dann kommen und sagen, nee, das geht zu schnell und das ist nicht mehr und das ist nicht mehr, die dürfen dann kein Gewicht haben, sonst wird der Prozess einfach gestoppt. Also das Mandat, das robuste Mandat zur Revitalisierung muss gegeben sein.
Das war eine Episode des Gründercast. Gründen, entwickeln und multiplizieren. Projektleitung Klaus Schönberg. Beratung und Begleitung Björn Wagner. Die Aufnahmeleitung ist bei Sebastian Ruskamp. Der Gründercast ist ein Projekt des Bundes evangelisch-freikirchlicher Gemeinden in Deutschland. Mehr Infos über die Baptisten findet ihr unter www.baptisten.de.